ARD. Hallo. Wir sprechen heute mit Kerstin Kohlenberg über ihr Buch Das amerikanische Versprechen vom Streben nach Glück in einem zerstrittenen Land. Und Frau Kohlenberg ist für uns in einem Studio des Deutschlandradios. Hallo nach Berlin.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Frau Kohlenberg, Sie waren für die Wochenzeitschrift Die Zeit bis Ende 2021 Korrespondentin in den Vereinigten Staaten, arbeiten inzwischen wieder in der Heimatredaktion, sind Ihrem alten Berichtsgebiet aber weiterhin eng verbunden. In Ihrem aktuellen Buch porträtieren Sie drei Menschen, die unterschiedlicher fast nicht sein könnten, die aber eines verbindet: Sie alle wollen ihren eigenen amerikanischen Traum verwirklichen. Wir lernen kennen Steven, einen Kapitolstürmer vom 6. Januar 2021, dafür bereits schuldig gesprochen, aber bis zur Verkündung des Strafmaßes noch auf freiem Fuß, aber nicht mehr lange. Walter, der sich jetzt Hawk, also Falke nennt, einen einflussreichen Black Lives Matters-Aktivisten aus New York City, der inzwischen von der Demokratischen Partei enttäuscht ist. Und Magali, eine Latina, deren Eltern aus Mexiko illegal in die USA eingewandert sind, die sich inzwischen aber mit ihrem Mann einen gewissen Wohlstand erarbeitet hat und darüber nachdenkt, bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen Donald Trump zu wählen. Frau Kohlenberg, wie haben Sie die drei denn kennengelernt?
Ja, die sind mir tatsächlich alle in meiner Zeit als Korrespondentin über den Weg gelaufen. Steven habe ich am 6. Januar vor dem Kapitol tatsächlich kennengelernt. Der stand da in dieser Menge und guckte wie ich zu. Und ich dachte zuerst gar nicht, dass das ein Kapitolstürmer sei. Aber das stellte sich dann im Nachhinein raus. Und ich habe ihn dann in Kentucky besucht und bin quasi an seiner Geschichte dran geblieben. Hawk, also Walter, den habe ich auf einer Demonstration gesehen im Internet. Da hat er, der Black Lives Matter-Aktivist, mit Trump-Anhängern gesprochen. Und nicht nur ich, sondern ganz viele in den Medien haben damals gedacht, ja Wahnsinn, kann das eine Stimme der Zukunft sein? Weil er sprach auf dieser Bühne und sagte, wir sind doch alles Amerikaner. Wir glauben doch alle an die Bibel. Wir glauben doch alle an die Verfassung. Warum kämpfen wir nicht gemeinsam gegen das, was uns stört? Mich stören schlechte Polizisten, euch stören schlechte Politiker. Wir haben doch eigentlich ein ähnliches Ziel. Und das war dann so eine Welle von Zustimmung, auch unter den Trumpern, die sich dann aber wieder schnell zerschlagen hat aus Gründen, die wir vielleicht auch später nochmal besprechen können. Und Magali, die habe ich tatsächlich auf einer Recherche kennengelernt, als ich was über Einwanderung machen wollte und bei einem Einwanderungsanwalt gelandet bin, der Hardcore-Trumper war, aber die ganzen Latinos in seinem kleinen Ort verteidigt hat.
Frau Kohlenberg, Steven, Hawk und Magali, das sind drei sehr unterschiedliche, aber doch auch sehr, ja, wie soll man sagen, typische Repräsentanten, beziehungsweise auch eine Repräsentantin der amerikanischen Gesellschaft. Aber haben die drei sich eigentlich irgendetwas zu sagen, wenn Sie sie zum Tee einladen würden, an einen Tisch?
Also, ich glaube, Hawk und Steven hätten sich tatsächlich relativ viel zu sagen, denn ihre Lebenserfahrungen sind extrem ähnlich. Die sind beide sehr arm aufgewachsen, sind beide im Gefängnis gewesen als Jugendliche schon wegen Drogenhandel oder Drogenbesitz. Haben beide eine Familie, die, also bei Walter ist es so, die Familie kümmert sich sehr, aber ist auch überfordert von einem Jungen wie Walter, der die ganze Zeit auf der Straße rumhängt und im Grunde genommen cool sein wichtiger findet als Schule. Und Steven hat letztendlich gar keine Familie mehr. Und die beiden fühlen sich von dem Land eigentlich mittlerweile nicht mehr richtig gesehen und haben das Gefühl, ihre Geschichten, ihre Bedürfnisse werden nicht so erfüllt, wie sie sich die erhofft hatten. Und die beiden, könnte ich mir vorstellen, hätten tatsächlich sehr viel miteinander zu besprechen. Ich habe immer mal versucht, mit den beiden übereinander zu sprechen. Und es stellte sich dann raus, beide lieben Hip-Hop, beide lieben Baseball, beide lieben schnelle Autos, beide kiffen gerne. Also die Kultur der beiden ist tatsächlich näher, als man sich das vorstellen könnte.
Der Titel Ihres Buches spricht ja vom amerikanischen Versprechen. Was ist das eigentlich? Was versprechen denn die USA?
Ja, die USA ist ja ein Land, das nicht auf dem Amerikanischsein gegründet ist, so wie Deutschland irgendwie Deutschsein als vereinigendes Element hat, sondern das ist auf einer Idee gegründet, auf einer Idee, dass die Amerikaner sich selbst regieren können und dass sie ein Land entwerfen können, in dem jeder sein Glück zu seinem Glück kommen kann und auf allen möglichen Wegen. Also es ist keine Voraussetzung, eine bestimmte Religion zuzugehören oder in den USA einer bestimmten Kultur anzugehören. Das alles, die Idee war ja, dass das Leben in Amerika einen formt. Und durch die Strukturen und die Gespräche und Veranstaltungen, die Vereine, die politischen Gruppen, dass man dadurch langsam zu diesem inneren Kern, was Amerika ausmacht, diese ganzen Verhaltensweisen, die Amerikaner haben, dieses enorme Engagieren, sich engagieren in ihren Städten, in den Schulen, dieses Teilhaben an der Selbstverwaltung im Grunde genommen. Und dieses Versprechen, dass man mit dieser Teilhabe erfolgreich wird, dass man sich ein gutes Leben, das besser ist als das Leben der Eltern, verwirklichen kann. Und das ist das, was Amerika ausmacht und weshalb, glaube ich, immer noch sehr viele Leute nach Amerika kommen.
Passend dazu eine Frage von Klaus Spiegel. Auch hierzulande, also bei uns in Deutschland, betrachten viele die USA ja als Vorbild und Versprechen. Aber mal Hand aufs Herz, taugen die wirklich so als Vorbild? Stichwort Kriminalität, Schusswaffen, Rassismus und all das, was eben auch Negatives zu berichten ist aus den USA.
Klar, also ich meine, jedes Vorbild hat natürlich auch dunkle Seiten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man alles von einem Land oder einem Partner oder was auch immer man als Vorbild sieht, kopieren will. Und Amerika hat große Probleme, das weiß mittlerweile jeder. Und die Frage ist aber, ob es, und es hat ja in der Geschichte schon viele Probleme gehabt, und aus diesen Problemen ist es bislang immer wieder rausgekommen. Es hat sich selbst aus diesen dunklen Zeiten befreit und hat daraus gelernt. Und die Frage ist halt jetzt, durch Elemente wie Social Media natürlich, durch die Öffentlichkeit extrem polarisieren, wird es immer schwieriger, aus diesen Momenten rauszukommen? Oder sind die Fliehkräfte in die Ecken so groß, dass die Mitte, in der ja solche Kompromisse geschlossen werden müssen, um Lösungen zu finden, dass die immer weniger attraktiv wird oder auch nicht mehr so häufig gehört wird, oder dass die Politik auch diese Mitte nicht mehr besetzt, weil sie das Gefühl hat, so keine Wähler mehr mobilisieren zu können. Ich glaube aber, dass man Amerika auf keinen Fall abschreiben soll. Und das versuche ich ja auch in dem Buch. Die Idee ist ja, durch diese Wand, die wir uns mittlerweile in den Köpfen auch errichtet haben, was alles schief läuft, da durchzubrechen und sich die Biografien der Menschen anzugucken und sagen, da ist überall Potenzial, um es besser zu machen. Und da ist möglicherweise sogar auch noch sehr viel Verständnis füreinander vorhanden.
Kerstin Kohlenberg, das amerikanische Versprechen. Die erste telefonische Frage, bitte.
Amerika galt immer als Wunsch- und Glücksritterland, zum Tellerwäscher, zum Millionär. Aus welchen Gründen hat sich das geändert?
Also, dass das noch funktioniert, das erzähle ich ja in dem Buch. Also, dass man dieses Versprechen, dass das immer noch funktioniert für Menschen wie Magali, das erzähle ich. Das ist eine junge Frau, die wirklich noch eine Tellerwäscherin war, die in einem Restaurant gearbeitet hat, neben der Schule, beide Eltern eben illegal über die Grenze. Sie selbst hat die amerikanische Staatsbürgerschaft, weil sie bei einem früheren Besuch der Eltern in den USA geboren worden ist. Und sie macht das, was in den ganzen Erzählungen, die Amerika über sich selbst in Büchern und in Romanen geschrieben hat. Sie arbeitet hart und fokussiert sich auf diese eine Sache, auf den Aufstieg, und benutzt die ganzen Institutionen, die, und das muss man auch immer wieder erwähnen, und das versuche ich in dem Buch eben zu erzählen, die noch funktionieren. Sie geht auf eine staatliche Schule, die sie zur Amerikanerin macht. Sie lernt perfektes Englisch, sie lernt Tennis, sie ist integriert.
Homecoming Queen ist sie sogar.
Ist Homecoming Queen, wird da gewählt. Also sie macht die volle amerikanische Erfahrung und sie fühlt sich als Amerikanerin und erwirbt zuerst einen kleinen Trailer, dann ein kleines Häuschen und jetzt hat sie alles eingetauscht gegen ihr Traumhaus mit einer Doppelgarage und einer offenen Küche und einem kleinen Garten. Und das hat sie geschafft mit, nicht mit einer Eliteschule oder einem großen College, von dem wir immer reden, wenn wir sagen Bildung, sondern ein kleines Gemeindecollege, eher so eine Art Berufsschule ist das. Und auch als ihr mal angeboten wurde von der Schule, werd doch Lehrerin, da kannst du eine gute Ausbildung machen. Sie wäre dann im Grunde genommen Akademikerin, so wie wir uns das vorstellen, wenn man sagt Aufstieg und Bildung. Und sie sagt, nein, das ist außerhalb von Iowa, dem Staat, in dem ich aufgewachsen bin, in dem meine Mutter, meine ganze Familie, mein ganzes Supportsystem, meine Unterstützer leben. Das traue ich mir nicht zu. Also sie macht es kleine Schritte und fast unbemerkt und schafft das im Windschatten der lauten öffentlichen Schreiereien, die wir im Fernsehen und in den Nachrichten sehen. Und deshalb ist dieses Buch, versuche ich durch diese Erzählungen, durch dieses auf das Zugehen auf diese Menschen zu sagen, Amerika kann diesen Traum noch verwirklichen. Man muss sich nur wirklich fernhalten von diesen sehr polarisierten Enden und Ecken, denn dort ist im Moment die große Aufmerksamkeit, dass das nicht etwas Zerstörerisches hat und dass wir sehen, dass es die Demokratie möglicherweise auch zu Boden reißen kann, wenn jemand wie Donald Trump wiedergewählt wird mit seinen ganzen Ankündigungen, was er mit der Demokratie machen will, nämlich alles im Grunde genommen auf ihn kaprizieren. Das will ich damit gar nicht sagen, sondern ich will nur sagen, dass das Versprechen, dass das Land mit den Institutionen, die es hat und die es noch funktionieren, gegeben hat, das kann man tatsächlich noch einlösen. Und das ist für mich auch die große Hoffnungserzählung in diesem Buch.
Ihr Buch erscheint ja fast, möchte man sagen, planmäßig zum amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf. Und Sie haben ja eben so ein bisschen schon angedeutet, wo möglicherweise Ihre persönlichen, wenn auch für die Wahl nicht maßgeblichen Sympathien liegen könnten. Und natürlich ist es auch hier bei den Fragen der Hörerinnen und Hörer das Top-Thema, die Frage, wer wird eigentlich jetzt gewinnen und was passiert eigentlich, wenn der eine oder die andere gewinnt. Vielleicht mal eine sehr persönliche Frage von Maria Klein. Sie schreibt, eine Freundin von ihr lebe in Amerika, sei dort verheiratet, in Indiana, und sie ist auch amerikanische Staatsbürgerin. Eigentlich war sie mal treue Republikanerin, hat dann aber bei den letzten Wahlen Biden gewählt, sagt jetzt aber, eigentlich waren die Trump-Jahre die besseren Jahre. Können Sie das irgendwie nachvollziehen?
Absolut. Und ich finde, man darf diese Gefühle, die die Menschen haben und diese Erfahrungen nicht kleinreden oder wegdrücken, denn die sind da. Und das ist eben auch, dieser Ansatz des Buches. Ich will die Menschen ernst nehmen. Ich will die beschreiben. Das ist ja eine Erzählung, die ich da liefere. Und ich will damit nicht bewerten, sondern ich will beschreiben, wie die Menschen Amerika erleben. Und deshalb die Freundin in Indiana, die wird wahrscheinlich weniger Steuern gezahlt haben unter Trump und hat gemerkt, dass der hat ja relativ früh diese Steuerreform durchgebracht und da hat jeder ja eine Erleichterung gekriegt. Damals habe ich das auch gemerkt und dass das bei den Menschen ankommt und dass sie das als positiv erfahren, ist ja natürlich klar. Deshalb wird es ja zum Teil auch gemacht eben. Das sind Wahlgeschenke, das sind aber auch in dem Fall von Trump war das eine clevere Politik, um zu sagen, ich deliver, also ich mache das, was ich angekündigt habe. Dass aber diese Steuerreform auch auf lange Frist die oberen 10.000, also die Top 10%, 5%, viel stärker entlastet und auf Dauer zu einer viel größeren Spaltung der Gesellschaft noch führen wird und dass das Geld, was man in diesen 2 Jahren vor Covid noch mehr hatte, das wird sich ganz schnell vaporisieren und man spürt das irgendwann nicht mehr. Also es ist eine Politik, die kurzfristig enorm viel positiven Effekt hatte. Langfristig glaube ich aber eher, auch da wird die Freundin merken, dass die Immobilienpreise teuer werden und dass dann dieses bisschen Steuer, was sie mehr zurückkriegt, auch nicht dagegen ankämpfen kann.
Wir haben von Magani geredet, die ja selbst in den USA geboren wurde, aber deren Eltern ja illegale Einwanderer waren. Stichwort Einwanderung, Migration ist ja auch ein großes Thema im Wahlkampf. Dazu, ich finde, eine ganz interessante Frage von Susanne Hardig aus Modautal in Hessen. Hätte heute denn ein ganz normaler Deutscher Sinn und Zweck und vor allen Dingen Chancen als Auswanderer in den USA?
Kommt drauf an, wie er dahin geht, ne? Also die Auswanderer aus den ersten Phasen, die 1848 in die USA gegangen sind, die hatten ja nichts. Also das ist eher so die Kategorie Magali gewesen. Das sind Leute, die, ich weiß nicht, dass die Klamotten auf dem Körper hatten und dann als Handlanger sich hochgearbeitet haben. Heutzutage, der deutsche Auswanderer, der geht ja mit einem Visum, weil er irgendwie möglicherweise Coder ist oder weil er eine Fähigkeit hat. Wenn jemand einfach hier alles abbricht und er ist, Lehrer und will es dort als Deutschlehrer probieren. Ich könnte mir vorstellen, dass das schwierig ist, denn man müsste dann fragen, was für Erwartungen man hat. Will man es sehr viel besser haben in den USA? Was erwartet man sich von dem Schaffen? Also will man Millionär werden? Das ist wahrscheinlich schwierig mit so einer Arbeit, denn Lehrer sind in den USA schlechter bezahlt, als das in Deutschland der Fall ist. Kommt man als Student dahin und ist in einem Bereich, in dem man dann schnell Geld von Investoren für eine Idee kriegt. Das ist natürlich in Amerika unglaublich gut, dieses System. Und da kann man, glaube ich, sehr schnell zum Millionär werden. Das sind natürlich dann sehr, sehr wenige Leute. Man muss, glaube ich, mittlerweile viel, viel klarer planen. Wie viel Geld nehme ich mit? Wo investiere ich? Wie kann man das Geld, wo vermehrt sich das Geld mehr? Wo will ich hinziehen? Staaten wie zum Beispiel New York und Kalifornien sind halt mittlerweile so teuer, was Wohnen angeht, dass man das wahrscheinlich eher meidet und in republikanische Staaten geht, wie Texas oder
Alaska.
Florida. Ja, oder Alaska, wenn man da eine gute Idee hat. Man muss die Grundkosten niedrig halten und diese Aufteilung gab es früher in dem Sinne nicht. Und die Hürden sind schon ein bisschen höher. Aber wenn man ein klares Ziel hat, bin ich mir, also aus eigener Erfahrung und aus Erfahrung von Freunden, relativ sicher, dass der Traum noch überall zu verwirklichen ist.
Mit der nächsten Frage, die uns telefonisch erreicht hat, gehen wir gleich wieder zurück in den aktuellen amerikanischen Wahlkampf.
Was geschieht mit der amerikanischen Gesellschaft, wenn die Demokraten die Wahl gewinnen? Ist mit weiteren Unruhen und Aktionen vom Stil der Erstürmung des Kapitols auszugehen? Was meint die Autorin dazu?
Ach ja, das ist so eine total schwierige Frage, denn wenn man sich die Umfragen anguckt, dann sieht man, dass viel mehr Leute Gewalt als politisches Mittel akzeptieren. Also viel mehr, das sind dann, wenn ich mich erinnere, in den letzten Umfragen waren das so 30%, die Gewalt als legitimes Mittel akzeptieren. Es gibt halt diese unglaublich vielen Waffen in Amerika. Und es gibt diese öffentliche Wahrnehmung von dem politischen Gegner als Feind. Das sind natürlich alles Merkmale, die einen nicht viel Hoffnung machen, dass die Leute den Gewinn der anderen Partei friedlich hinnehmen. Zumal natürlich Social Media das alles immer noch innerhalb von Sekunden anheizt oder vorher schon anheizt und dann eben noch dieser Glaube an die gestohlene Wahl, der falsche Glaube an die gestohlene Wahl von 2020, der ja bei vielen Republikanern einfach zur Überzeugung geworden ist. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich immer nur von meinen Erfahrungen Berichten, die ich gemacht habe, wenn ich im Land war. Und das ist, ich hatte nie das Gefühl, dass die Leute innerhalb von kürzester Zeit zu Bürgerkriegern werden. Also man muss dann auch immer daran erinnern, der 6. Januar 21, die Leute hatten da zum Teil Waffen dabei, aber da gab es ja auch keine, also Massenschießerei, sondern trotz dieses unglaublichen Vorgangs ist es für das Verhältnis an Demonstranten und der Wut, die da geherrscht hat, unterm Strich ja noch verhältnismäßig friedlich ausgegangen. Es sind Polizisten im Nachhinein gestorben, es ist eine Demonstrantin erschossen worden. Wenn man sich die Gewalt und die Aggressivität in Deutschland im Vorwahlkampf jetzt von den Landtagswahlen angeguckt hat, da hatte ich manchmal das Gefühl, da ist die Aggressivität und die Bereitschaft zur Gewalt manchmal noch größer. Deshalb, vielleicht trägt mich da auch die Hoffnung, dass ich denke, dass es nicht zu einer bürgerkriegsähnlichen Situation kommen wird.
Steven, der in Ihrem Buch ja der Kapitolstürmer sozusagen par excellence ist, ist ja eigentlich, wenn man jetzt Ihr Buch aufmerksam liest, ein ja eher so antriebsarmer Mensch, eigentlich auch so der gute Junge von nebenan, ohne großen Ehrgeiz, glücklich, dass er eine Freundin hat, und plötzlich steht der da in vorderster Front und sagt dann auch noch FBI-Beamten, die nach ihm suchen, inkognito dann bei ihm in der Tankstelle auftauchen, wo er arbeitet. Oh, it was good fun. Also es hat ihm Spaß gemacht. Können Sie vielleicht ganz kurz mal erklären, wie das alles zusammenpasst?
Ja, also Steven ist so eine Figur, ich habe mich dem genähert, weil ich im Grunde genommen verstehen wollte, wie wahrscheinlich auch alle Hörer, wie kann es zu sowas kommen? Und es gibt natürlich ganz viele Fakten, Daten, Analysen, die uns das alles erklären. Aber ich wollte das eine Erzählung. Ich wollte im Grunde genommen war die große amerikanische Erzählung an diesem einen Beispiel verstehen und erzählen. Und Steven ist ein junger Mann, der nicht viel Stabilität erlebt hat und, glaube ich, wie der durchschnittliche Mensch, der keine Eltern hat, die ihm immer wieder sagen, jetzt lies mal ein Buch oder jetzt streng dich mal ein bisschen mehr an, der durchaus die Fähigkeit dazu gehabt hätte, ein guter Schüler und einen guten Job zu machen, der aber so dahin gelaufen, geflossen ist im Grunde genommen, der keine Probleme in der Schule hatte, der da nie sitzen geblieben ist und trotzdem überhaupt keinen Plan hatte, was er mit seinem Leben machen sollte. Also das Selbstvertrauen in sich selbst, das man heutzutage in Amerika braucht, um in einem Land, in dem es immer weniger quasi so flankierende Institutionen gibt, die sofort ein Leben in eine gewissere Bahn führen. Ob das jetzt Eltern sind, ob das eine Industrie vor Ort ist oder ein Betrieb oder ob das Informationen aus der Zeitung, die alle gleichzeitig lesen. Also das gibt es so in dem Sinne nicht mehr. Und du musst selber genau wissen, was du willst, und vor allen Dingen musst du das Selbstbewusstsein haben, dass du das auch erreichen kannst. Und das hat er einfach nicht. Das hat ihm nie jemand gegeben. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, dass unglaublich viel Potenzial, was es auch in diesen zum Teil sehr abgehängten Bereichen und Gegenden Amerika gibt, dass das einfach versickert. Und der ist dann vor sich hin vegetiert, kann man sagen. Also hat mal ein bisschen College probiert, dann geht das Auto kaputt, dann kommt er nicht mehr hin, dann gibt es auch niemanden, der ihn hinfahren kann. Öffentlichen Nahverkehr gibt es in diesen Ecken von Kentucky nicht. Und dann macht er eine Ausbildung zum Krankenpfleger und dann verlässt ihn aber die Freundin, der einzige Anker im Leben, den er an dem Moment hat. Und dann schmeißt er alles hin. Job. Und wird mehr oder weniger obdachlos erstmal. Und Das Einzige, was ihn rettet, ist ein Mädchen in der öffentlichen Bücherei. Auch wieder so eine dieser amerikanischen Institutionen, die noch so Gemeinschaft herstellen an diesen Orten, an denen es unglaublich individualistisch mittlerweile zugibt, weil es auch wenige Orte gibt, an denen man sich noch trifft. Und da trifft er die Tochter eines Pastors und eines Demokraten.
Hätte gut werden können.
Und dann kommt Social Media. Er sitzt im Keller jahrelang und Social Media ist wie so ein Psychologe, der Algorithmus kapiert, worauf er anspringt, wo seine Enttäuschungen liegen und spielt ihm immer stärker kleine Filme zu und YouTube.
Da radikalisiert er sich dann sozusagen über genau dieses YouTube und Fernsehgucken.
Ja. Und da erfährt er zum ersten Mal warum die Demokraten eigentlich offensichtlich nur die schwarzen Armen sehen und nicht die weißen. Und da wird dieses kleine bisschen an Unzufriedenheit zu einem großen Sturm von Wut aufgebaut. Und irgendwann merkt er, ach guck mal hier, da sagt ja Trump, wir sollen alle nach Washington kommen. Das könnte doch mein großes Opus sein. Jetzt kann ich endlich mal was tun. Jetzt habe ich endlich mal einen Sinn und ich habe eine Struktur, eine Institution und einen Mann, der mich will. Und dann ist er da hingefahren. Und
sozusagen. Sie werden ihn begleiten, wenn er sein Strafmaß verkündet bekommt, habe ich gehört. In wenigen Wochen ist das der Fall. Aber das vertiefen wir jetzt nicht, sonst reden wir nur über den einen. Und das macht die ganze Sache ja ein bisschen schwierig, dass Ihr Buch tatsächlich drei Lebensgeschichten schildert, sehr individuelle Lebensgeschichten. Aber das macht das auf der anderen Seite das Buch, wie ich persönlich finde, auch so lesenswert. Wird Ihr Buch eigentlich auch ins Englische übersetzt, damit die Amerikaner mal was über ihr eigenes Land erfahren?
Ja, wenn jetzt alle die Daumen drücken, dann vielleicht. Also bislang, das ist ja immer so bei den Verlagen, erstmal wird es im Heimatland beworben und wenn es da ein reges Interesse findet, dann versucht man das auch an Verlage im Ausland zu verkaufen. Und ich hoffe natürlich, dass das irgendwann mal passiert. Aber das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie es hier in Deutschland angenommen wird.
Welche Rolle spielen im Bewusstsein des gewöhnlichen Amerikaners eigentlich die amerikanische Kultur, zum Beispiel die idealistischen Filme Frank Capras, Mr. Smith geht nach Washington oder auch Network über Medienmissbrauch und so weiter, im Bewusstsein dieser Menschen, dieser Gesellschaft, die so zerstritten sind?
Also diese Filme sind natürlich Filme, die auf ein liberales Publikum abzielen. Ich glaube, jeder, der in Amerika studiert, kennt die, hat die gesehen. Network ist sogar am Broadway aufgeführt worden und war ein Riesenhit. Das sind kulturelle Marker, die, würde ich sagen, in Staaten wie New York, in Kalifornien, jeder kennt. Ob das jemand in Kentucky kennt, da mag ich Zweifel dran zu haben. Ich habe das Gefühl, das ist eine Kritik an einer Kultur, die auf einer Ebene stattfindet und die an Gedanken und Vorstellungen von Öffentlichkeit und Gerechtigkeit anschließen, die eine gewisse Form von Beschäftigung mit dieser Öffentlichkeit voraussetzt und dass Kultur in unterschiedliche Gruppen unterteilt ist, genauso wie Politik. Das muss ich dem Publikum wahrscheinlich nicht sagen. Deshalb glaube ich, dass diese Filme ein großes Publikum haben, aber eben nicht flächendeckend über Amerika verteilt.
Lassen Sie uns ganz kurz noch über Ihren dritten Star im Buch sprechen. Und das ist ja wirklich so ein kleiner Star, der Walter, der Hawk, der Black Lives Matter Aktivist, der sehr weit gebracht hat, der sozusagen auch bei großen Veranstaltungen der Demokratischen Partei richtig prominente Politikerinnen und Politiker persönlich kennengelernt hat, der es tatsächlich auch geschafft hat, wirklich eine Menge Leute auf die Straße zu bringen, der im Fernsehen spricht und der aber trotzdem eben auch eine sehr gebrochene Person ist. Und ich stelle einfach eine zugespitzte Frage, sonst müssten wir ihn ja tatsächlich auch noch also in vielen Facetten erzählen, wofür die Zeit nicht reicht. Der jetzt aber sagt, ach, ich gehe gar nicht mehr wählen. Warum ist er so enttäuscht vom amerikanischen politischen System?
Ja, Hawke wächst in den 80ern auf und sein Aufstiegsversprechen, sein amerikanisches Versprechen ist enorm geprägt von dieser Celebrity-Kultur. Das ist nicht, wir arbeiten und mit kleinen Schritten erarbeitet man sich ein bisschen Wohlstand. Das kennen wir ja hier auch, sondern es muss halt eigentlich enorm viel mehr sein. Also man will man will berühmt werden auf eine gewisse Art und Weise. Man will, und das machen die Celebrities einem ja vor, mit wenig quasi, nicht Aufwand, aber man verlässt sich nicht mehr auf die Strukturen letztendlich, auf die Institutionen, die da sind. Also es sind nicht die traditionellen Aufstiegsgeschichten mit Schule, Uni oder in einem Unternehmen, sondern es ist dieses durch einen Kontakt, durch Shortcuts, durch Umwege, durch Tricks, durch auch Kriminalität, durch im Grunde genommen außerhalb der Regeln wird man zum Superstar. Und das hat ihn schon sehr geprägt. Er wächst im Schatten des Trump Towers auf und Trump ist einer seiner Figuren, die er auf eine gewisse Art bewundert. Er guckt The Apprentice im Fernsehen und das ist eine Welt, in der er aufwächst und die seine Erwartungen prägt. Und die Demokraten unterstützen das in eine gewisse Art und Weise, dass sie eben von Schulbildung sprechen und sagen, wenn man eine gute Bildung hat, dann wird man Anwalt, dann wird man Journalist. Das sind diese ganzen neuen Berufe, die man jetzt ergreift, weil es eben nicht mehr so viele Arbeiterberufe gibt. Und es ist diese neue Ökonomie, die beworben wird. Und das versucht er und scheitert auf dem ersten Weg, als er versucht, das durch die Institutionen quasi zu machen. Er ist nicht gut in der Schule, er bricht die Schule ab. Dann kriegt er aber wieder eine Hilfe und man sagt, okay, du hast nochmal eine zweite Chance. Und er schafft es.
Ist ja formal am besten Gebildete von den dreien, die sie porträtieren, hat immerhin einen Juraabschluss geschafft.
Genau, er schafft es dann bis zum Juraabschluss, aber immer wieder auf Umwege. Es ist nicht die harte Arbeit oder dieses sich an die Regeln halten, sondern es ist qua Charisma. Er ist ein unglaublich charismatischer Mensch. Er kann gut reden, er ist witzig.
Und was hat ihn jetzt von den Demokraten entfremdet?
Und dieses Versprechen, dass man es zu dieser Berühmtheit, zu dieser großen, zu diesem großen Erfolg schafft, das hat sich bei ihm halt in dem Sinne nicht verwirklicht, denn er ist zwar Jurist und hat studiert, aber er schafft nie sein zweites Staatsexamen. Also diese Idee, dass er der große Anwalt ist, Strafverteidiger, der vor Gericht steht und möglicherweise in alle Häuser und Wohnungen übertragen wird und so jemanden wie O.J. Simpson verteidigt oder große Unternehmen, das hat sich eben nicht verwirklicht. Und das ist eine große Enttäuschung, die er natürlich, wenn er ehrlich ist, sich selbst attestiert. Aber auf der anderen Seite ist es auch dieses ich bin am Ende dann doch ein Loser geblieben und diesen Druck, der das erzeugt, den lässt er eben auch zum Teil an den Demokraten ab und sagt, ihr habt mir es schwer gemacht, ich habe letztendlich die Ziele, die ihr mir ermöglicht habt, von denen ihr gesagt habt, dass sie möglich sind, nicht erreicht und kämpft jetzt dafür, dass man das System letztendlich zerschlägt und sagt, wir brauchen ein System völlig neu aufgebaut, in dem Menschen wie ich und andere schwarze Amerikaner einfach größere Chancen haben, um letztendlich den Erfolg zu haben, der uns zusteht.
Passend dazu die nächste telefonische Frage.
Warum gibt es in den USA nur ein Zwei-Parteien-System? Ist das schon seit der Staatsgründung so und ist das Volk damit zufrieden?
Das ist lustig. Die Frage kommt, glaube ich, ganz häufig, wenn es um Amerika geht. Das ist eine Also eigentlich sollte es ja gar nicht so große Parteien geben, als Amerika die Verfassung sich gegeben hat, waren Parteien, spielten eigentlich gar nicht so eine große Rolle. Das hat sich dann erst ausgebildet mit den Jahrzehnten. Und die Situation, die es jetzt gibt, ist halt, dass die Demokratie in Amerika eine Demokratie ist, in der der Gewinner immer alle Stimmen gibt. Es gibt nicht dieses Verhältniswahlrecht, wie es in Deutschland so ist, dass man sagt, okay, du hast 30% und du hast 70 und danach entscheiden, werden euch die Stimmen zugeschrieben, sondern in einem Wahlkreis, wer den Wahlkreis gewinnt mit der Mehrheit, kriegt alle Stimmen. Und das erzeugt dieses Gefühl, man muss sich als einzelne Partei letztendlich etwas extremer geben. Das ist diese Polarisierung, die daraus entsteht. Und gleichzeitig ist aber auch kein Raum für eine dritte Partei, weil eine dritte Partei, auch wenn sie so, wenn sie nicht die Chance hat zu gewinnen, wird nie einen Sitz kriegen und wird es nie ins Parlament schaffen. Und daher hat sich letztendlich diese zwei Parteien als starke Parteien rausgebildet. Es gibt ja immer wieder den Versuch, die Green Party und libertäre Parteien, aber letztendlich, weil eben der Gewinner alles kriegt, schaffen die es nie als Fraktion in ein Parlament.
Fragen an die Autorin. Wir sprechen mit Kerstin Kohlenberg über ihr Buch Das amerikanische Versprechen, vom Streben nach Glück in einem zerstrittenen Land. Die nächste telefonische Frage, bitte.
Elon Musk kommt ja nicht aus den Vereinigten Staaten, sondern aus Südafrika, ist aber wohl ein extremes Beispiel für amerikanischen Kapitalismus, amerikanisches Streben nach Reichtum und Selbstverwirklichung. Er hat sich ja mittlerweile auch als Trumpist geoutet und will sogar bei Trump in der Regierung mithelfen. Was halten Sie von einer solchen Figur als typisches Beispiel für den amerikanischen extremen Individualismus?
Ja, also Elon Musk ist ein gefährliches Beispiel, was zu viel Macht erzeugen kann. Ich habe absurderweise mal ein Abendessen mit Elon Musk und seiner damaligen Frau gehabt und da saßen wir zusammen, das ist jetzt auch schon über 10 Jahre her. Und da saß mir ein nahezu schüchterner Mann gegenüber, der seine Frau hat die ganze Zeit reden lassen. Ein Idealist und Narzisst, der, wie man jetzt sieht, egal wer ihm hilft, seine Ideen durchzubringen, sich nach dem richtet. Und es waren lange Zeit die Demokraten, die seine Ideen unterstützt haben. Jetzt hat er das Gefühl, dass er bei Trump besser punkten kann und ist dort jetzt gelandet. Und ich habe das Gefühl, Elon Musk ist ja groß geworden mit enorm viel staatlicher Hilfe. Also die Firmen Tesla und SpaceX, die haben ja unglaublich viele Verträge, Regierungsverträge und Unterstützung gehabt. Das Tesla ist beinahe einmal pleite gegangen und da hat er einen relativ guten Kredit der Regierung bekommen. Und das sind natürlich alles Dinge, die er nicht gerne erwähnt, die aber wichtig sind für seinen Aufstieg. Und was man Amerika, glaube ich, vorwerfen muss, und wo es sich, glaube ich, gerade unter Biden versucht hat zu regulieren, ist diese nicht aufmerksam sein, wenn diese gigantischen Monopole entstehen, die am Ende fast mehr Macht haben als Washington. Also die Tatsache, dass er nicht nur die Flüge ins Weltall, sondern auch die Satelliten mittlerweile weltweit, die das Internet ermöglichen an Stellen, an denen es kein Broadband gibt, Social Media, Elektroautos. Also das ist eine Machtzusammenführung, die ist nicht gut für eine Demokratie und kann eine Demokratie zu Fall bringen. Und wenn er es schafft, wie er angekündigt hat, unter Trump sogar in die Regierung zu kommen, Das sehe ich allerdings mit ganz, ganz großer Sorge.
Wie ist es eigentlich psychologisch zu erklären, dass, jetzt kommt eine gewisse Aufzählung, Frauen mit Trump einen extrem sexistischen Präsidenten wählen, Einwanderer einen ausländerfeindlichen und Demokraten einen antidemokratischen totalitären? Also gibt es da irgendetwas, was diesen Kandidaten und ehemaligen Präsidenten offensichtlich interessant macht, auch für Leute, die offensichtlich ja von seiner Politik gar nicht berücksichtigt werden?
Ja, das ist interessant und das kann ich vielleicht an jemanden wie Magali, an dieser Erzählung von ihr ein bisschen verdeutlichen. Ihre ganze männliche Familie, die mittlerweile eingebürgert ist und Staatsbürger, amerikanische Staatsbürger sind, die wählen mittlerweile Trump. Und natürlich wählen die jemanden, der sagt, Mexikaner sind Vergewaltiger und bringen Drogen rein. Warum die das trotzdem machen, ist, dass diese Generation an Einwanderern, die fühlen sich mittlerweile als Amerikaner. Also diese mexikanische Identität ist nachgerückt. Und sie fühlen sich eher als Mittelklasse-Amerikaner, die es geschafft haben, Mittelschichtsamerikaner, die es geschafft haben. Und das macht ihre politische Identität aus. Und die Demokraten sprechen solche Leute immer an als Minderheit, als Mexikaner, als Schwache. Und die sehen sich nicht mehr so. Und was sie wählen, wenn sie Trump wählen, ist einen starken Mann, der die Wirtschaft anheizt. Und das ist ein wichtiges Element für Aufsteiger, dass es weitergeht, dass der Aufstieg weitergeht, dass die Wirtschaft brummt und dass man letztendlich sich in die Mitte bewegt hat und dort auch die Mitte und den ökonomischen Aufstieg verteidigt. Und das wird traditionell mit den Republikanern mehr in Verbindung gebracht und jetzt eben auch mit Trump. Und ich habe die auch gefragt, was denkt ihr, wenn ihr solche Sprüche hört? Da winken die ab und sagen, ach, A, betrifft es uns nicht mehr, weil wir amerikanische Staatsbürger sind. Und ansonsten, das ist ja ein Schauspieler, der sagt viel, aber letztendlich ist er immer gut für Amerika gewesen. Bei den Frauen, um noch ein Beispiel zu nennen, sind halt sehr viele sehr religiöse Frauen, die in Trump das Versprechen verwirklicht sehen, dass Abtreibungen nicht mehr möglich sind oder sehr reduziert nur noch möglich sind. Das war die Bindung, die Frauen, religiöse Frauen an ihn haben. Was man jetzt aber auch sieht, und das finde ich das extrem hoffnungsmachende Element ist, die Republikaner merken ja, dass die Mehrheit der Frauen sogar bei den Republikanern das gar nicht wollen. Die wollen nicht das Recht verlieren, selbst bestimmen zu können, ob sie ein Kind austragen oder nicht, zumindest mal nicht in einem gewissen eingeschränkten Rahmen. Und da hat man, glaube ich, sogar überschätzt, wie polarisiert das Land eigentlich ist. Und deshalb, glaube ich, gibt es immer wieder Momente, die wir sehen, jetzt auch im Wahlkampf, in denen es Gemeinsamkeiten gibt zwischen den einzelnen Teilen der Gesellschaft, auf die auch Trump reagieren muss. Und das sehen wir jetzt, dass er da ziemlich rumrudert, ob er jetzt für die Abtreibung ist oder in Teilen oder völlig dagegen.
Frage einer Hörerin, die gerade aus den USA zurückkommt und ein bisschen schildert, wo sie da war, in Colorado nämlich, und warum sie da war, hat eine Verwandte besucht. Sagt aber, ihr Eindruck sei, dass Amerika eigentlich die USA ein ziemlich unpolitisches Land im Kern sei und dass die wenigsten Amerikaner sich auch gerne über Politik unterhalten würden. Ist das auch so Ihr Eindruck?
Also ich glaube, zwei Sachen sind das. Das eine ist, dass man als Journalist überschätzt und auch als Politiker, wie sehr die Menschen in die Details dieser ganzen Debatte einsteigen. Die meisten Leute, und darunter fällt auch Magali, mit der ich immer texte und sage, wie siehst du das jetzt gerade, wie reagierst du darauf, die sagt immer, ich beschäftige mich damit noch nicht. Ich mache das eine Woche vor der Wahl, dann gucke ich mir die an und wie ich mich dann fühle, so wähle ich. Und natürlich drumherum nimmt sie auf, was ihre Verwandten sagen, was dieser Ort, in dem sie lebt, sagt, der sehr republikanisch ist, ländlich geprägt. Das hat natürlich einen großen Einfluss auf Sie, unabhängig davon, was in der Politik debattiert wird. Und das andere ist, dass die Amerikaner, glaube ich, als Schutz, um nicht in permanente Streitereien oder unangenehme Situationen zu kommen, auch aufgehört haben, über Politik zu sprechen. Vielleicht ein kleines Beispiel. Wir haben in Brooklyn gewohnt und hatten sehr gute Nachbarn, mit denen wir uns sehr gut verstanden haben. Und als Trump gewählt wurde, fing die Diskussion an, schwierig zu werden, weil das waren Republikaner und die mussten und haben jetzt ganz viel rechtfertigt, um ihre Parteizugehörigkeit zu rechtfertigen. Und es fing dann an, dass man hinterfragt hat, ob die Quellen, in denen man etwas gelesen hat über den einen oder den anderen Kandidaten oder die Partei, ob die überhaupt glaubwürdig sind. Und ich glaube, wenn ich alle meine Erfahrungen mit bekannten Freunden oder Leuten, die ich in Geschichten kennenlerne, die ich recherchiere, das Verstummen ist ein ganz großer Teil und ein Effekt, den diese Polarisierung hat. Die Leute meiden Politik, um das Zusammenleben noch zu ermöglichen.
Eine telefonische Frage, bitte.
Weshalb ist es bis heute nicht gelungen, für die Masse der arbeitenden Bevölkerung aus den unteren und mittleren Schichten ein Sozialsystem zu errichten, das sie auffängt, wenn sie einmal in Schwierigkeiten geraten, und zwar unverschuldet, in der Regel durch gesundheitliche Probleme oder durch Einwirkung von außen?
Na, es gibt ja ein Sozialsystem in Amerika. Das ist natürlich viel, viel, viel grobmaschiger als das, was wir in Deutschland haben. Wenn man arbeitslos wird, gibt es halt sehr viel weniger Unterstützung. Wenn man krank wird, viel vom sozialen Netz hängt eben auch an der eigenen Vorsorge, wie man selber in Versicherungen einzahlt. Also der amerikanische Staat verlangt schon mehr von seinen Bürgern an Planung und Vorbereitung. Es gibt natürlich Sozialhilfe, es gibt Essensmarken, also das sind zum Beispiel auch Unterstützungen, die Steven in Kentucky bekommt, der lebt, also seine ganze Familie arbeitet nicht und die leben alle von Essensmarken, Zuwendungen dafür, dass man ein Kind pflegt, das eine Belastung hat, dass man ein Pflegekind aufnimmt. Also es gibt schon Möglichkeiten, durchzukommen. Das sind aber alles natürlich sehr viel unkomfortablere Möglichkeiten, als es bei uns ist. Das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass Amerika von Anfang an ein Einwanderungsland war. Das Versprechen Amerikas ist, komm hierhin, du kannst machen, was du willst, um reich zu werden, aber wir können dir und wollen dir auch nicht zu viel Unterstützung geben, weil das können wir uns nicht leisten, wollen wir uns nicht leisten. Und wir sehen ja auch in Deutschland, die Debatte jetzt ist, die Länder, die ein starkes Sozialsystem haben, streiten viel, viel heftiger über Einwanderung oder haben die längste Zeit nicht die Einwanderung gehabt, die Amerika hatte. Amerika ist das größte Einwanderungsland und hat es geschafft, all diese Leute aufzunehmen und sie in Arbeit zu bringen. Und das ist schon immer der amerikanische Weg gewesen. Und Sozialsysteme einzuziehen, so wie es auch die Demokraten natürlich stärker tun, jetzt mit einer besseren Krankenversicherung, mit der Möglichkeit eben auch, dass Leute, die chronisch krank sind, eine bezahlbare Krankenversicherung kriegen, die werden nach und nach eingezogen. In den 60ern gab es mal einen ganz großen Schwung und dann Obama nochmal mit seiner Krankenversicherung. Und man versucht das auszudehnen, aber man muss ja auch immer sagen, zum Beispiel Migranten wie Magalis Eltern, die illegal im Land sind, die können trotzdem ihre Kinder auf die Schule schicken. Und die Kinder kriegen trotzdem dort kostenloses Mittagessen. Hätte man ein stärkeres Sozialsystem, müsste man viel mehr aufwenden, diese Leute quasi rauszusieben und zu sagen, nee, das können wir uns nicht mehr leisten. Wir können im Grunde genommen die nächste Generation der Arbeiter, die wir brauchen für den Kapitalismus, damit er brummt, die können wir so nicht einführen in das System. Und wenn man das wiederum nicht hat, hat man den Weg Amerikaner zu werden und den Weg in die Gesellschaft verwehrt man den Leuten. Und deshalb ist es eine extrem komplizierte Frage und kann, glaube ich, nur mit kleinen Schritten beantwortet werden. Und
was ich in Ihrem Buch ja auch gelernt habe, ist, man kann durchaus illegal einwandern, illegal arbeiten, aber legal Steuern zahlen. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ja. Aber das ist in Amerika alles auf seine Weise geregelt. Vielleicht noch Zeit für eine Frage, die ein bisschen die Medien betrifft. Sie als Zeitjournalistin kennen ja die Kolleginnen und Kollegen in den USA ganz gut. Inwiefern haben die eigentlich Anteil an dieser Zerrissenheit? Oder sind die Medien da eher polarisierend oder versuchen sie eher zu kitten? Wie würden Sie das einschätzen?
Ach, mittlerweile bin ich da echt so ein bisschen pessimistisch. Wir Medien, wie die Politik, wie alles, was Publikum sucht, ist auf Aufmerksamkeit angewiesen. Und Aufmerksamkeit erzeugt man an den Rändern. Erzeugt man mit steilen Thesen, erzeugt man mit dramatischen Erzählungen. Und die Geschichten der Mitte sind genauso wie Geschichten von guten Ehen unfassbar langweilig. Das hat man an Hawk, ist mir so einprägsam gewesen. Der Versuch, als Versöhner aufzutreten, das hat bei ihm überhaupt nicht funktioniert, weil er sagt, ich habe in dieser Zeit keine einzige Spende erhalten oder so wenig Geld, dass ich davon meinen Aktivismus überhaupt nicht finanzieren konnte. Jeder fand das irgendwie ganz schön, aber es gab niemanden, der so dafür brannte, dass er mir Geld gegeben hat. Und in dem Moment, in dem er sich radikalisiert hat, waren die Leute plötzlich bei ihm und waren wütend und aufgeregt und haben ihm Geld gegeben. Und ich glaube, ein klein bisschen so, natürlich nicht so ganz extrem, aber ein klein bisschen so ist das in den Medien auch, zumal das Internet und online, wo wir auf Klickzahlen angewiesen sind, diese Tendenz etwas unterstützen. Und wir müssen uns immer wieder vergewährleisten. Wir müssen uns leisten dürfen und können, die Mitte zu beschreiben und die Mitte in seiner ganzen demokratischen Notwendigkeit zu beschreiben. Und wir dürfen das nicht aufgeben. Und wir dürfen auch Leute wie Magali, die in der Mitte angekommen ist, nicht verurteilen dafür, dass sie bewahren will. Und Zeitungen und auch Politiker müssen Angebote machen und nicht verurteilen. Und das wäre wahrscheinlich so ein bisschen mein Wort zum Sonntag auf Ihre Frage.
Es kommt noch eine abschließende Frage, für die Sie dann ungefähr eine knappe Minute Zeit zur Beantwortung haben. Und das ist eine Frage, die ganz häufig gestellt wurde. Ich habe sie mir für den Schluss aufgehoben. Also ganz viele Hörerinnen und Hörer wollen natürlich eines wissen. Wie geht's aus?
Ja, wenn ich das wüsste, ein Freund hat mir mal gesagt, Montag sage ich die Demokraten, Dienstag sage ich sind die Republikaner und Donnerstag sage ich wieder die Demokraten. Also es ist wirklich unklar. Die Zahlen, die Umfragen, denen ich so folge, die geben Trump einen kleinen Vorsprung. Es gibt aber Umfragen, die sagen, Harris ist mit einem Punkt vorne. Das wird möglicherweise, glaube ich, aber nicht reichen bis zum Ende der Wahl. Also ich kann jetzt hier im Grunde genommen nur blubbern.
Also Sie wissen es nicht. So
ich habe leider keine Ahnung und ich glaube, es gibt niemanden, der Ihnen die Frage jetzt gerade schon beantworten könnte.
Soweit für heute also die aktuelle Ausgabe von Fragen an die Autorin. Heute war zu Gast Kerstin Kohlenberg mit ihrem Buch Das amerikanische Versprechen vom Streben nach Glück in einem zerstrittenen Land. Es kostet 25 € und ist bei Klett-Cotta erschienen. Und wenn Sie nächste Woche Zeit und Lust haben zuzuhören, erwartet Sie Frauke Rosalski mit ihrem Buch Die vulnerable Gesellschaft, die neue Verletzlichkeit als Herausforderung der Freiheit. Noch einen schönen Sonntag. Soweit die aktuelle Ausgabe von Fragen an die Autorin. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf sr2.de. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp, passend zur heutigen Sendung. Amerika, wir müssen reden. In der ARD-Audiothek. Moderator Ingo Zamperoni ist mit der US-Amerikanerin Jiffer Bergignon verheiratet. Der Tagesthemenmann und die US-Journalistin haben viele Freunde in den Staaten, die sich politisch immer mehr voneinander entfernen. Auch ihre Familie ist von der Präsidentschaftswahl 2024 gespalten. Zwischen Republikanern und Demokraten. Ingo und Jiffer erläutern den spannenden Wettlauf um den Einzug ins Weiße Haus. Wer wird Nachfolger von Präsident Joe Biden? Schafft es Donald Trump ein zweites Mal oder wird erstmals mit Kamala Harris eine Frau Präsidentin? Das Ehepaar analysiert den Wahlkampf aus persönlicher Sicht, ordnet aktuelle Schlagzeilen ein und beantwortet die wichtigsten Fragen zum komplexen US-Wahlsystem alle 14 Tage neu. Amerika, wir müssen reden. In der ARD Audiothek.
Vom Norddeutschen Rundfunk übernehmen wir nun live einen katholischen Gottesdienst.